Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Bette Davis. Die US-Sängerin ist gestern gestorben im Alter von 77 Jahren. Eine Frau, die als Wegbereiterin der Sex Positivity im Pop galt, die also dafür gesorgt hat, dass weibliche Körperlichkeit auf der Bühne als was Positives wahrgenommen wurde. Sie war damit Vorbild für andere Sängerinnen, die nach ihr kamen, wie Madonna zum Beispiel oder Cardi B. Und sie war auch ein Einfluss auf Miles Davis, den großen Jazzer, mit dem sie eine Zeit lang verheiratet war. Die Musik von Bette Davis, die hat allerdings zumindest zu ihren Lebzeiten nicht so ein großes Publikum gefunden. Ihre Texte, die waren zu explizit für das Radio. Ihre Auftritte waren auch immer so ein bisschen schockierend für das Konzertpublikum. Und sie selbst zu kompromisslos für die Musikindustrie. Um doch mal so einen kleinen Eindruck von der schillernden Persönlichkeit von Bette Davis zu bekommen, sind hier mal ein paar Takte aus dem Stück Nasty Girl.
My broom, honey. I used to love it. Oh, I used to love to ride the range finish with your Bible.
Bette Davis und Nasty Girl, das böse Mädchen, das passt ja ganz gut zu ihrem Image. Über den Tod der Funk- und Soul-Sängerin kann ich jetzt sprechen mit dem Musikjournalisten Norman Müller. Herr Müller, dafür, dass es 50 Jahre lang komplett still war um Bette Davis, findet ihr Tod heute dann doch relativ große Resonanz in den Medien. Lenny Kravitz hat etwa gleich kondoliert und auch einige andere Musiker in den USA haben auf Twitter ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Was hat denn die Frau so besonders gemacht, dass sie so einen Eindruck hinterlassen hat, obwohl sie ja eigentlich nur sehr kurz aktiv war?
Ja, also Bette Davis war eine ziemlich extreme, kompromisslose Künstlerinnenpersönlichkeit, die zwar nur 3 Alben veröffentlicht hat und eine überschaubare Zahl an Konzerten gespielt hat, aber ihre Musik und die Performance vor allem waren in den 70ern ziemlich aufsehenerregend und ziemlich skandalös. Es ist schwierig, von ihr bewegte Bilder zu finden, aber ein Konzertkritiker hat in den 70er Jahren mal geschrieben, Bette Davis zum ersten Mal live zu erleben sei so, wie wenn man seinen ersten Pornofilm sieht, obwohl man einen Disney-Film erwartet hat. Das klingt heute übertrieben, aber das Publikum war damals wirklich geschockt und teilweise auch abgestoßen von der sexuell aggressiven Show und den expliziten Texten, die Bette Davis ausgemacht haben. Sowas wie sie, eine Frau, die aktiv statt passiv ist, die Sachen einfordert, die sexuelle Selbstbestimmtheit zu ihrem wichtigsten Thema oder einem ihrer wichtigsten Themen macht, das gab es zuvor so gut wie gar nicht und deswegen gilt sie heute zu Recht als Wegbereiterin für weibliche Entertainerinnen, auch wenn ihre Musik aus kommerzieller Sicht überhaupt nicht erfolgreich war.
Also im Grunde eine Frau, die ihrer Zeit voraus war. Nun haben Sie gesagt, der kommerzielle Erfolg ist ausgeblieben. War das vielleicht auch der Grund, warum sie sich dann Ende der 70er Jahre so komplett aus dem Scheinwerferlicht zurückgezogen hat?
Zum Teil ja. Es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm zu Bette Davis namens Bette Davis, They Say I'm Different, der versucht, diesen Gründen ein bisschen nachzugehen. Und sie war wohl schon enttäuscht, dass ihre Kunst so geringschätzt wurde, dass die Männer an den Hebeln der Plattenindustrie ihr ein harmloseres Image und eingängigere Musik verpassen wollten. Und so wie sie war, fand sie überhaupt nicht statt im Radio, überhaupt nicht im TV. Und das ist in den 70er Jahren natürlich ein Karrierekiller gewesen. Sie war aber auch nicht bereit, sich in irgendeiner Form zu verbiegen oder Kompromisse einzugehen. Deswegen ist das so verlaufen. Ganz oder gar nicht war da ihr Motto. Und sie selber sagt auch, dass der Tod ihres Vaters im Jahr 1980 sie völlig aus der Bahn geworfen habe. In dem Zuge ist dann auch die Musik in ins Hintertreffen geraten, ist ihr auch die Lust an der Musik vergangen. Und in den letzten Jahren ihres Lebens hat sich das wieder ein bisschen geändert. Da hat sie angefangen, wieder Songs zu schreiben. Vor ein paar Jahren ist auch eine Single rausgekommen, die sie geschrieben hat, nicht performt. Aber ja, sie war fast 50 Jahre komplett still.
Nun haben wir, Norman Müller, sehr viel über die Texte und die Performance von Bette Davis gesprochen, über die Sex Positivity. Aber was macht eigentlich ihre Musik aus?
Ihre Musik ist sehr, sehr hörenswert. Wenn das nicht so wäre, ich glaube, Texte, Performance und Image allein würden auch nicht ausreichen, um diesen Status herzustellen, den sie jetzt hat, den man, wie man auch sieht, nach ihrem Tod ein überragender Status ist. Die Alben von ihr sind alle sehr hörenswert. Eigentlich gibt es sogar vier. 2009 wurde noch eins veröffentlicht, das in den 70ern nicht rausgekommen war. Und an den Instrumenten sind R&B und Funk-Legenden wie Larry Graham, die einen harten Funk spielen mit starkem Blues-Einfluss und verzerrten Rock-Gitarren. Insgesamt wenig ruhige Momente, und das liegt auch an Bette Davis' spektakulärer Stimme. Die Frau holt echt alles raus aus ihrem Vokalorgan. Ich muss manchmal an Nina Hagen denken oder Janis Joplin oder andere legendäre Stimmenakrobatinnen. Bei Bette Davis wäre die Gesangsperformance eigentlich schon Alleinstellungsmerkmal genug. Und auch hier ein klarer Blues-Einfluss. Das war auch die prägende Musik in ihrer Kindheit in North Carolina und in Pittsburgh, Pennsylvania.
Nina Hagen und Janis Joplin sind ja schon mal nicht die schlechtesten Referenzen. Wer das also nochmal nachhören will, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Nun habe ich vorhin gesagt, Bette Davis war ja auch mal ein Jahr mit Miles Davis verheiratet. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil ihrer Biografie gewesen. Sie soll sogar dieses berühmte Album Bitches Brew von Miles Davis beeinflussen haben. Stimmt das, Herr Müller, oder gehört das eher so in den Bereich der musikalischen Legende?
Nee, das wird eigentlich von allen Seiten bestätigt. Als Bette Davis mit 16 nach New York City gegangen ist, um dort tagsüber zu modeln und sich danach ins Nachtleben und ins Musikbusiness zu stürzen, hat sie viele Künstlerpersönlichkeiten kennengelernt, unter anderem auch Miles Davis. 1968 haben die beiden dann geheiratet, und ja, ich glaube, Bette Davis hat auf vielen Ebenen frischen Wind in das Leben von Miles Davis gebracht. Der war vor allem in seiner Jazzwelt unterwegs, und Bette Davis hat ihn dann eingeführt in damals aktuelle Black Music von Leuten wie Jimi Hendrix oder James Brown. Und ja, Miles Davis hat dann daraufhin mit dem Album Bitches Brew seinen Sound und auch seinen Look komplett gewandelt und eines der wichtigsten Fusion-Jazz-Alben aller Zeiten gemacht. Das übrigens auch von Bette Davis getauft wurde. Bitches Brew war ihre Idee. Und umgekehrt war es dann auch Miles Davis, der sie wiederum ermutigt hat, den extrovertierten Teil ihrer Persönlichkeit auf die Bühne zu bringen und ihre Songs so zu schreiben und so zu performen, wie sie es wollte, ohne Kompromisse.
Also eine sehr fruchtbare Beziehung offenbar. Das war der Musikjournalist Norman Müller über den Tod von Bette Davis. Und wir hören noch ein Stück von ihr. They Say I'm Different, nämlich aus dem Jahr 1974. Das Stück also, das auch dem Dokumentarfilm über Bette Davis seinen Namen gegeben hat, von dem ja gerade schon die Rede war. Herr Müller, war das so eine Art Signature-Song von ihr, oder war sie privat dann auch wieder ganz anders als auf der Bühne?
Sowohl als auch. Das war schon der Signature-Song ihrer Bühnenpersönlichkeit. Allerdings war sie privat wohl sehr ruhig, sehr still, sehr zurückhaltend, sensibel. Also das Gegenteil ihrer Bühnenpersönlichkeit. Deswegen ist sozusagen diese lange Abwesenheit auch viel eher, entspricht viel eher ihrem Naturell, glaube ich, als das im Rampenlicht stehen.
They say I'm different. In Erinnerung an die gestern verstorbene Sängerin Bette Davis. Vielen Dank, Herr Müller.
Sehr gerne.